In Landau war den früheren Juden gegenüber, die ursprünglich in Landau wohnten, nach dem Krieg eine große Befangenheit. Man hat über das Thema Juden in Landau nicht nach dem Kriegsende nicht gesprochen.
49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit, Folge 50.
50 Folgen? Ich find's krass, Carsten. Was sagst du dazu?
Ja, es ist schon relativ viel und es hört ja auch nicht auf. Ich bin ganz erstaunt, dass wir so viel Durchhaltevermögen haben, muss ich mal sagen.
Ist
und
so.
Immer weitermachen. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir jetzt bei Folge 50 sind und es wird ja auch nicht die letzte sein.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn wir das jetzt hier ein bisschen akustisch feiern. Machen wir natürlich weiter mit unserem Podcast und unseren Geschichten. Ja, wie geht's weiter?
Ja, aber wir können nicht weitermachen, bevor wir nicht nachgeholt haben, was wir in der letzten Folge versäumt haben.
Oh ja, stimmt. Wir haben vergessen, Hanna und Doreen zu danken.
Hanna Böhme und Doreen Pelz dafür, dass sie die Overvoices für Ediths Enkelinnen gesprochen haben.
Ja, ganz lieben Dank dafür an euch beide. Und es gibt noch was ich dir erzählen muss oder euch allen erzählen muss, was seit der letzten Folge passiert ist.
Was denn?
Also, seit Jahren bin ich mit einem Lokalhistoriker in Kontakt, Dieter Pschigo, der heißt der, und der hat über eine jüdische Familie aus Bramsche in Niedersachsen ein Buch geschrieben, von Bramsche nach Buenos Aires heißt das, und ja, Dieter Pschigo, oh Gott, also ob ich das richtig ausspreche, das ist so ein schwieriger Name mit so furchtbar vielen Konsonanten, Pschigoda hört unseren Podcast nämlich regelmäßig und hat jetzt eben auch Folge 49, also die letzte Folge, gehört und hat geschrieben, und zwar, dass Erwin und Ingeborg Voss, das sind die Protagonistinnen aus seinem Buch, dass die Anfang der 1940er Jahre, und das ist irgendwie echt ganz schön verrückt, finde ich, dass die beiden als Kinder damals in dem gleichen Heim untergebracht waren, in dem Edith und ihre Freundin Lore gearbeitet haben. Und tatsächlich auch zur gleichen Zeit.
Ja, das ist, in unserem Podcast ergeben sich immer Dinge, die man sich vorher nicht vorgestellt hat.
Ja, und, ist echt so verrückt.
Ja.
Und er nennt auch den Namen des Heims, Betenu. Ich glaube, den hatten wir gar nicht genannt. Insofern hier an dieser Stelle, Betenu hieß dieses Heim. Und dann hat er auch noch ein Foto mitgeschickt. Und das ist krasserweise auch das gleiche Foto, das mir Mario, also Ediths Sohn, auch geschickt hat, nur in einer besseren Qualität.
Wir werden also immer, immer besser. Hast du das Foto schon gegen das Bessere ausgetauscht?
Ja, klar, habe ich gemacht.
Okay, www.einstückdeutschland.com/Edith mit TH-Braun. Da könnt ihr euch das Foto nochmal anschauen in der Fotogalerie. Ediths Leben in Buenos Aires. So, jetzt wollen wir aber endlich loslegen und erzählen, was wir letztes Mal angekündigt haben. Wir ergründen in dieser Folge, wie es mit Edith und ihrem Bruder Hans und deren Heimatstadt Landau weitergegangen ist.
Ja, und super wichtig, also in dieser und auch in der nächsten Folge wird es auch um Ruth Marx gehen.
Sie hat ja eigentlich gar nichts mit Landau zu tun. Sie kommt ja gebürtig aus Breslau, ihr erinnert euch. Wenn nicht, Folge 45 anhören.
Ja, und es geht in diesen beiden Folgen auch um Daniel Marx.
Sohn von Ruth und Hans Marx und Neffe von Edith Braun, den kennt ihr auch schon.
Ja, ist alles so kompliziert, ne, diese ganzen Familienmitglieder. Ja, wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt merkt, dass ihr keine Ahnung habt, wer Daniel ist oder Ruth oder Hans und Edith, dann solltet ihr wirklich mal die ganzen letzten Folgen hören, würde ich denken.
Am besten alle. Das sind Folge 44 bis 49.
Edith lebt ja nicht mehr, das wisst ihr ja alle, aber Ruth lebt noch. Allein und selbstständig in Belgrano, dem deutschesten aller Stadtteile von Buenos Aires.
Sie ist mittlerweile 92 Jahre alt und immer noch eine Frau mit Energie und Haltung, vor allem zu Deutschland. Und die Haltung zu ihrem Geburtsland ist unser Ausgangspunkt für die heutige Folge.
Meine Meinung habe ich. Ne? Ich habe immer meinen Eltern vorgeworfen und sagen, wie konnt ihr alle so blöd sein? Habt ihr das nicht gehört und gesehen und gelesen? Konnte ich nie verstehen.
Dass sie nicht noch früher weggegangen sind?
Nein, früher nicht. Aber viele wie Sie, 36, 37, 38, Lore 40, habt ihr das nicht alles gesehen, gelesen, wenn du gießt?
Das konntest du, weil du hast es ja auch nicht mitgekriegt.
Ja, aber konntest trotzdem nicht verstehen.
Wolltest es wissen?
Ne? Ja,
warum?
Ich immer. Ja. Und ein Hass und habe nie Deutsch gesprochen.
Aha. Sie spricht hier von dem Hass, den sie gegen Deutschland empfindet, aber wir wissen auch, sie verliebt sich ausgerechnet in einen deutschen Juden, in Hans Marx, den Bruder von Edith.
Und jetzt ist sie gezwungen, wieder Deutsch zu sprechen mit ihren Schwiegereltern und Deutsch auch zu schreiben. Sie schreibt mit ihrer Schwiegermutter nämlich Briefe, ein Telefon hatten sie nämlich nicht.
Soweit, so harmlos, denken wir jetzt vielleicht. Deutsch zu schreiben kostet sie anfangs zwar Überwindung, Lust hat sie nicht. Sie kann es eigentlich auch gar nicht, hat ja nie Deutsch schreiben gelernt, aber sie kommt nach und nach rein und jahrelang ist das wirklich kein großes Problem. Im Gegenteil, ihr Deutsch wird besser und besser. Aber dann, nach 30 Jahren, passiert Folgendes.
In 86, muss ich sagen, hat mein Mann sich vorgenommen, eine schöne Weltreise zu machen, eine große Reise zu machen. 2 Monate. Und da hat er mir den Vorschlag gegeben nach Deutschland. Und da habe ich gesagt, du hast ja einen Knall. Ich nach Deutschland, ich betrete Deutschland. Hat mein Mann gesagt, ich möchte so gerne mal nach London. Und verrückt, geh du allein, ich gehe da nicht hin.
Ich kann das verstehen, das passt doch zu ihr.
Absolut, so sehe ich das auch. Ehrlich gesagt, warum sollte sie auch? Ne? Ich hätte auch keine Lust, in das Land zurückzugehen, das mich und meine Familie vertrieben hat.
Ja, und 6 Millionen Jüdinnen und Juden eben auch noch ermordet hat.
Und da habe ich gesagt, so, ich weiß, wo ich ihn erwische. Und da wird er mir Nein sagen. Sag ich so, wenn du mit mir in ein Konzentrationslager gehst, gehe ich mit dir nach Landau. Und da konnte er mir nicht Nein sagen.
Auch clever sozusagen, das damit einzubauen. Aber damit hat sie sich ja dann jetzt auch festgelegt auf die Reise.
Naja, sie hofft zu diesem Zeitpunkt noch, dass er dann bei der Reise, also bei der großen Reise, auf den Abstecher nach Deutschland und Landau verzichtet.
Aber er sagt ja zum Besuch im KZ?
Tatsächlich sagt er ja. Und auf dieser Reise fahren sie dann wohl oder übel auch nach Landau in Hans Geburtsstadt.
Und dann sind wir angekommen und mein Mann war total blockiert. Wir waren mit argentinischen Freunden die Reise gemacht. Und die war so aufgeregt, denn wir haben vor diesem Haus gestanden. Und
das
da hat diese, ja, ich hab das aufgenommen. Und da hat diese argentinische Freundin gesagt, Hans, was fühlst du? Schmann, gar nichts für dieses Haus, das habe ich damit nichts zu tun.
Wie krass, aber das passt zu dem, was wir von Edith schon gehört haben. Nicht nur sie hat offensichtlich ihre Erinnerungen an Landau irgendwie verdrängt. Auch ihr 2 Jahre älterer Bruder Hans scheint seine Kindheitserinnerungen vollkommen in seinem Unterbewusstsein versenkt zu haben.
Wir wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Gewalt gegen Hans durch seine Mitschüler, ja, muss schlimm gewesen sein.
Die Drangsalierung und diese nationalsozialistische Hetze gegen die eigenen Kinder ist für Hans und Ediths Eltern dann ja auch ausschlaggebend, aus Nazi-Deutschland zu fliehen. Ihr erinnert euch, das war schon 1935.
Und ich frage mich immer, wie kann das sein, dass ein Mensch so massiv verdrängen kann? Es ist irgendwie total beeindruckend, finde ich.
Wahrscheinlich aber auch ein total normaler Prozess. Beeindruckend ja. Trotzdem, aber wahrscheinlich irgendwie so ein Mechanismus des Körpers, das hinter sich zu lassen. Das Erlebte scheint wie gelöscht, aber warum ist das eigentlich so? Das wollen wir genauer verstehen, liebe Hörerin.
Und zwar von einer Freundin von mir, sie heißt Bärbel Göttmann, sie ist Psycho- und Traumatherapeutin und hat sich deshalb intensiv auch mit dem Verdrängen als psychologischem Phänomen auseinandergesetzt. Ich habe sie gebeten, uns das mal zu erklären.
Trauma wird ja oft sehr umgangssprachlich als ein schreckliches Ergebnis verstanden. Aber von der Definition ist ein Trauma eigentlich eine Situation, die die Psyche und den Körper überfordert, weil sie sehr unvorhergesehen auftritt, weil sie sehr bedrohlich bis zu lebensbedrohlich ist und weil es keine Möglichkeit gibt, ihr zu entkommen. Es gibt keine Möglichkeit von Flucht. Und da gibt es bestimmte Notfallstrategien, die sich auch inzwischen physiologisch nachweisen lassen, gibt es auch sehr viel Forschung inzwischen zu, wie Menschen solche überfordernden Situationen innerlich überstehen. Es gibt im Gehirn ein Zentrum für sogenannte Emotionen, die Amygdala, die Mandelkerne, die feuert in solchen Extremsituationen sehr stark. Und die Zusammenarbeit zu anderen Gehirnregionen die normalerweise dafür zuständig ist, Erinnerungen zu verarbeiten, die ist in dieser Situation unterbrochen. Das, was normalerweise Erfahrung zu Erinnerung macht, ist ja, dass das eingeordnet wird, dass es bewertet wird, dass es verstanden wird. Und diese Verarbeitung ist dann oft nicht gut möglich. Es hängt natürlich immer davon ab, in welchem Alter man ist, welche Unterstützung es gibt. Also nicht jede traumatische Erfahrung führt zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Aber sozusagen ist es eine andere Verarbeitung von Informationen als in normalen Situationen.
Aber warum wird Hans bei seinem Besuch in Landau nicht getriggert durch Gerüche oder Orte oder so? Er hat gar keine Flashbacks. Das bringt man ja mit Trauma eigentlich irgendwie immer zusammen.
Bärbel nennt diesen Zustand, also diese Flashbacks, auch Überflutung. In dem Zustand der Überflutung sind die Betroffenen unter absolutem Stress. Der kann dann auch zu einer Retraumatisierung führen, sagt sie.
Es gibt schon oft Erinnerungen, die bleiben ein Leben lang auch verborgen. Die tauchen nicht auf. Wenn es aktuell nicht so als Belastung empfunden wird, entscheiden ja viele Menschen, nicht daran zu rühren. Und dann bleibt dieser Schutzmechanismus im Prinzip aufrechterhalten.
Ja, der Körper wird schon wissen, was er macht. Aber man muss auch sagen, dass Edith und Hans ja auch in einer Zeit gelebt haben, in der Trauma noch nicht so Thema war. Das hat man dann eben nicht, hat man eben nicht dran gerührt, geschweige denn, dass man zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten gegangen ist.
Und durch den Antisemitismus und die Hetze in Nazi-Deutschland und dann auch durch die Flucht waren ja auch die Erwachsenen einer krassen Belastung ausgesetzt, darüber zu reden, das zu reflektieren. Ich denke, das hätte wahrscheinlich auch alle überfordert.
Sie haben vor allem nach vorne geguckt, weitergemacht und funktioniert, so wie es Geflüchtete in der ganzen Welt auch aktuell tun. Jeden Tag, sie versuchen klarzukommen, egal wie traumatisiert sie sind.
Im besten Fall bekommen sie heute Hilfe, zum Beispiel von Therapeutinnen wie Bärbel.
Wie ist es bei der Reise 1986 mit Hans weitergegangen?
Im nächsten Ton beschreibt Ruth, wie sich Hans in Landau verhält.
Hans hat für nichts Interesse. Dann ist einzig, wir sind nur durch den großen Platz gegangen, da ist ein Teich und da hat er gesagt, hier war Eis und hier sind wir Eis gelaufen. Also Eisschlittschuh sind die gelaufen. Ne? Das konnte er sich hören. Dann sind wir in die Festhalle gegangen und da haben wir noch was gegessen und da hat man mir gesagt, ich habe kein Interesse, es reicht mir, komm, wir gehen. Und wir sind weg. Und 6 Monate später kommt die Einladung von Landau. Das heißt, sie beiden und wir beiden, und wir sind gefahren.
Was ist das denn bitte für ein Zufall?
Ja, es ist total krass.
Und wen meint Ruth mit sie beiden und wir beiden?
Ja, das sind dieses Mal, also Ruth und Hans wieder und Edith und Wolfgang, also Edith mit ihrem Ehemann. Aber Ruth ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr skeptisch.
Klar ist Ruth skeptisch, kann ich mir gut vorstellen. Sie war ja schon bei der ersten Reise mehr als skeptisch.
Spannend ist, dass man in Landau wohl auch sehr skeptisch ist, aber natürlich aus einem völlig anderen Grund.
Und dazu hören wir im nächsten Ton einen Zeitzeugen aus Landau, Berthold Moser.
In Landau war den früheren Juden gegenüber, die ursprünglich in Landau wohnten, nach dem Krieg eine große Befangenheit. Man hat über das Thema Juden in Landau nicht nach dem Kriegsende nicht gesprochen. Der Grund ist der gewesen, dass viele Juden von Landau weggezogen sind, solange es noch möglich war, und ihr Hab und Gut in Landau ließen und zu einem Schandpreis haben andere Leute Immobilien, Kunstwerke und anderes an sich gerissen. Es war in Landau unklar, wenn jetzt die Juden nach Landau kommen, sind die dann voller Vorwürfe oder wie läuft das ab? Man wusste es nicht.
Okay. Welcher
Heftig,
Jahr?
Oder?
Ja, absolut.
Ja.
Und welcher Jahrgang ist Berthold Moser?
Der ist Jahrgang 1933.
Er war also Kind. Eher Kind, aber auch ein bisschen Jugendlicher in der Nazi-Zeit, da muss er ja selbst auch trotzdem einiges mitbekommen haben.
Ganz bestimmt, so wie die anderen auch, die so alt waren wie er. Im Grunde hatte es ja bis in die 80er Jahre eben, das beschreibt er ja jetzt, auch keine Aufarbeitung, kein Gespräch darüber gegeben. Aber irgendwie scheint ein gewisses unterschwelliges Schuldgefühl da zu sein.
Im Grunde wissen Sie damals wahrscheinlich alle, dass einige Großeltern und Eltern unrechtmäßig an Haus, Möbel oder anderem Besitz von Jüdinnen und Juden gekommen sind oder zumindest gekommen sein könnten. Wissen wir heute, ob ein geerbtes Geschirr oder ein Möbelstück vielleicht vertriebenen Jüdinnen oder Juden gehört hat? Wir haben eben keine Ahnung.
Ja, darüber wird bis heute ja auch nicht gesprochen. Museen müssen ihre Bestände daraufhin untersuchen. Provenienzforschung, Privatleute müssen das nicht machen. Berthold Moser, muss man aber dazu sagen, gehört damals zu denen, die den Kontakt und die Auseinandersetzung mit diesem Thema ausdrücklich wollen.
Das ist sicherlich hart, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, aber eben auch nötig und sinnvoll, das zu tun. Deshalb eigentlich ein guter Ansatz von ihm. Wie geht es jetzt weiter? Die Einladungen sind raus, es gibt kein Zurück mehr?
Ja, ich finde, das ist ein guter Cliffhanger, Carsten. Ich würde sagen, wir machen Schluss. Wir sagen, wir erfahren erst nächstes Mal, wie es weitergeht.
Ja, dann sind wir also am Ende dieser Folge und in der nächsten sehen wir dann, was aus dieser Einladung wird. Schöne Grüße an dieser Stelle an Ruth, die diese Folge hoffentlich hören wird, und an ihre gesamte Familie.
Ja, und danke an Berthold Moser in Landau und an Daniel, der für uns mit ihm gesprochen hat. Und danke an Bärbel Göttmann für den Exkurs zum Thema Trauma.
Und wie immer danke an Philipp Teichert von Fluid Sound für die akustische Nachbearbeitung.
Ja, und jetzt will ich auch mal sagen, danke an Erik, mein Mann, für die Titelbilder, die er seit der ersten Folge für diesen Podcast macht. Ich freue mich jedes Mal drüber.
Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat und euch der Podcast insgesamt gefällt, bitte lasst uns eine Bewertung da. Vor allem schreibt das doch gerne in die Kommentare. Das geht mittlerweile bei vielen Podcast-Anbietern. Und empfehlt den Podcast bitte auch immer, immer weiter. Je mehr Hörerinnen, desto besser. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Internetseite www.einstückdeutschland.com/der-podcast. Und denkt daran, ihr findet uns auch bei Steady. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren und Teil der Ein Stück Deutschland Community werden. Und wenn es euch das wert ist, uns mit 4, 7 oder 11 Euro im Monat zu unterstützen, da würden wir uns sehr freuen. In jedem Fall bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund und zuversichtlich und kämpferisch im Sinne der Demokratie. Denkt dran, wir haben Verantwortung. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.